Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Nicht nur Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr war in den Tagen vor Weihnachten stinksauer. Auch in der Öffentlichkeit sorgten die Schlagzeilen über den Lobbyskandal in der Apothekerschaft für Empörung. Jahrelang sollen geheime Unterlagen aus dem Bundesgesundheitsministerium an die Apothekerschaft weitergeleitet worden sein. Ein externer Mitarbeiter hat anscheinend unbemerkt Daten aus höchster Ebene an einen Apothekerlobbyisten verkauft. Tja, und nun drängt sich der Verdacht auf, dass dieser nicht nur seine Branche mit kostbaren Infohäppchen versorgt hat, sondern eventuell auch die Gesetzgebung beeinflusst hat. Da fragt man sich zu Recht, wie konnte das nur passieren?
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Mikro Europa mit der letzten Sendung im Jahr 2012. Unser Thema heute ist brandaktuell: Lobbyismus und Korruption. Für diese Sendung haben wir uns folgende Fragen gestellt. Was ist Lobbyismus überhaupt und worin besteht der Unterschied zu Korruption? Wie gestaltet sich die Arbeit eines Lobbyisten und worin liegt der Reiz, einer zu werden? Was unternimmt die Bundesregierung gegen Lobbyismus und Korruption? Dazu haben wir auch die Meinung von Studenten eingeholt. Außerdem haben wir uns gefragt, wie es in einem Land wie Rumänien aussieht, in dem Korruption zum Alltag gehört. In der zweiten Hälfte der Sendung stellen wir euch als Jahresrückblick ein Feature zu Causa Wolf vor. Am Mikrofon Anna Dudenhausen
und Elisa Schwarz.
Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny was so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. I love you, baby. Sunny, I love you. Sunny, thank you, be my life was filled with rain.
Lobbyismus leitet sich von dem englischen Wort Lobby ab, womit die Vorhalle im Parlament gemeint ist. Hier findet die Arbeit von Interessensvertretern, sogenannten Lobbyisten, statt. Ihr Ziel ist es, Einfluss auf die Parlamentarier zu nehmen. Im Gegensatz dazu ist Korruption illegal. Hier geht es um den Missbrauch von Ämtern zum eigenen Vorteil. Wie kann man sich nun die Arbeit von Lobbyisten konkret vorstellen? Elisa, du hast dich darüber mit Thomas Leif, Journalist und Politikwissenschaftler, unterhalten. Um was ging es da konkret?
Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, was ein Lobbyist eigentlich so den ganzen Tag in Berlin macht.
Also wenn man jetzt mal von den professionellen Großlobbyisten ausgeht, ist es so, dass sie eine ganz klare Themenagenda haben, was nützt unserem Unternehmen, welche Themen drohen in der Politik mit Regulierungsmaßnahmen oder anderen Aktivitäten und wie kann ich mein direktes Umfeld in der Politik, aber auch in der Gesellschaft so steuern, dass in Anführung regulatorische Maßnahmen unsere Möglichkeiten im Geschäft begrenzt werden oder eingeschränkt werden. Das ist sozusagen die grundlegende Marschroute. Und der Profilobbyist arbeitet nicht erst dann, wenn schon die Gesetzesvorlage in den Fraktionen ist, sondern er hört das Gras wachsen. Und für die sind sehr wichtig die Leute, die quasi Politik zubereiten.
Ja, die Politik zubereiten. Das heißt natürlich nichts anderes als die Leute in der Politik, also Abgeordnete, Staatssekretäre und Minister. Ich habe Thomas Leif dann auch noch gefragt, wo in Berlin die wichtigsten Lobbyisten zu finden sind.
Sie können im Grunde die Treppe von oben kehren und können sagen, da wo die umsatzstärksten DAX-Unternehmen agieren, weil sie die größte Masse an Geld, an Profit, an möglichem Einfluss generieren.
Es gibt ja aber auch immerhin ein paar Organisationen, die versuchen, etwas gegen die Korruption und den Lobbyismus zu unternehmen. Hat Thomas Leif dazu auch irgendetwas gesagt?
Ja, genau, Anna. Da wären zum Beispiel Organisationen wie Transparency International und Lobby Control, die versuchen, durch Aufklärung und Kampagnen den Leuten klarzumachen, dass man was dagegen tun muss. Und das ist beileibe keine einfache Aufgabe. Dazu Thomas Leif.
Man kann schon sagen, das Verhältnis zwischen etablierten Lobbyisten und den anderen ist ein Verhältnis zwischen David und Goliath.
Radio Mikroeuropa. Thema heute Lobbyismus und Korruption. Für den Student Marc ist Lobbyist ein Traumberuf. Der 30-Jährige aus dem Kreis Reutlingen hat an der Uni München Politikwissenschaft studiert und macht gerade seinen Master in Public Affairs in Berlin. Mit Mikroeuropa-Reporter Lukas Schuld sprach er über das Studium und seinen ganz persönlichen Reiz, Lobbyist zu werden.
Dass ich das Studium in Berlin mache, verspricht natürlich absolute Praxisnähe. Es ist natürlich aber auch so, dass in der Hauptstadt 6.000 Lobbyisten da sind. Es sind über 150 Hauptstadtrepräsentanzen da und natürlich unzählige Verbände. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Ort, wo man Public Affairs studieren kann.
Wie ist das Studium selber aufgebaut? Habt ihr sehr viel Praxiskontakt auch?
Ja, durchaus. Also unsere ganzen Dozenten kommen alle aus der Wirtschaft, sind geschäftsführende Gesellschafter bei den PA, also Public Affairs Agenturen, oder auch bei größeren Unternehmen. Wir hatten auch schon Dozenten, die in der Ministerialbürokratie sind. Und das Ganze macht es natürlich auch sehr, sehr lebendig, also nicht unbedingt theoretisch, sondern auch wirklich sehr, sehr praxisorientiert.
Was ist dein ganz persönliches Ziel mit und nach dem Studium dann?
Ja, mein großes Ziel ist im Endeffekt natürlich bei einer PR-Agentur zu arbeiten, die natürlich die Interessen ihrer Mandanten vertritt. Und natürlich ist es natürlich ein unheimlich großer Reiz, sich ein eigenes Netzwerk zu schaffen.
Dennoch hat ja die Lobbyarbeit, der Lobbyismus in Deutschland, vor allem in der Gesellschaft, keinen guten Ruf. Ist eher ein bisschen verpönt, auf Schwäbisch gesagt. Woran liegt es?
Also im Endeffekt ist es so, dass die öffentliche Wahrnehmung natürlich verzerrt ist. Dass da jetzt jemand rumläuft in einem schwarzen Anzug mit Krawatte und einem Geldkoffer, so ist es definitiv nicht. 80% der Arbeit eines Lobbyisten bzw. jemand, der im Public Affairs Bereich angestellt ist oder vielleicht sogar selbstständig ist, Recherche. 80% sind wirklich Recherche. 20% ist natürlich so, dass man sich mit dem Politiker natürlich austauscht. Gar keine Frage.
Dennoch ist es ja irgendwie ein schmaler Grat so zwischen, was ist noch moralisch auch ethisch vertretbare Lobbyarbeit und wo ist die Grenze vielleicht auch zur Einflussnahme, zur Korruption überschritten? Wo siehst du persönlich die Grenzen der Lobbyarbeit?
Ja, gut, eine absolute Grenze ist natürlich dann gegeben, wenn für ein bestimmtes Gesetz bezahlt wird. Wenn der Politiker für ein Gesetz so stimmen muss, weil er bestochen wurde. Das ist kriminell, das ist verboten und es hat auch nichts mehr mit einer vertretbaren ethischen Lobbyarbeit zu tun.
Wo sind da die Berührungspunkte zwischen den Lobbyisten und auch den Politikern?
Es gibt natürlich diverse Veranstaltungen, wie zum Beispiel ein Fireside-Chat, Klammer auf, Kamingesprächsabend ist es, oder mal ein politischer Informationsabend, Mittagessen, politisches Frühstück, wie auch immer. Also auf dem Wege treffen sich Lobbyisten zusammen mit Politikern.
Warum braucht es deiner Meinung nach dennoch im komplexen politischen Tagesgeschäft Lobbyistinnen und Lobbyisten?
Wir leben in einer so komplexen politischen Welt, dass es Übersetzer braucht. Übersetzer deshalb, die Wirtschaft muss wissen, was die Politik will und die Politik muss wissen, was die Wirtschaft will. Und da dazwischen geschaltet sind eben die Public Affairs Leute, die wie gesagt eben eine Übersetzerfunktion haben.
Ça fait mal. Laisse faire le temps.
Der Lobby-Skandal um den Spionageverdacht im Bundesgesundheitsministerium Anfang Dezember hat die Lobbyismusdebatte neu entfacht. Bisweilen debattiert auch die Bundesregierung im Parlament über das Thema Korruption und Lobbyismus, wie etwa im November. Urban Priol in der ZDF-Sendung Neues aus der Anstalt über eine Rede von Angela Merkel vor dem Deutschen Bundestag.
Aber sie musste Rechenschaft ablegen im Bundestag und da wurde es auf einmal ganz still, als sie gesagt hat, vieles geht noch zu langsam. Viele Verwaltungen arbeiten unzureichend. Betrug und Korruption sind noch nicht ausreichend eingedämmt. Da hättest du eine Stecknadel fallen hören können im Plenum, bis sie angefügt hat, in Griechenland. Oh, 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 da haben wir Gott sei Dank, wir haben schon gedacht, sie meint uns. Was mich verblüfft hat, war das mit der Korruption. Ich habe gedacht, Mädchen, wenn dir die Bekämpfung von Korruption so wichtig ist, warum haben wir dann immer noch nicht das Antikorruptionsgesetz der UN unterzeichnet, so wie es, wenn, so. So wie es 152 andere Staaten schon gemacht haben. Aber gut, dann hätten die Lobbyvertreter nicht mehr direkten Zugriff auf unsere Abgeordneten und dann gehen wieder Arbeitsplätze flöten und es gefährdet den Aufschwung und das darf ja in der Krise nicht passieren.
Treffend wie immer der Kabarettist Urban Priol. Und die Frage ist berechtigt, was unternimmt eigentlich die Bundesregierung gegen aggressive Lobbyarbeit? Ein Kommentar von Elise Ferrand.
Im Jahr 2003 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine Charta gegen Korruption und den Missbrauch von Lobbyismus. Sie fordert etwa Transparenz in öffentlichen Belangen und will den Lobbyismus, also die Einflussnahme der Wirtschaft, auf staatliche Organe und Behörden eindämmen. Das Papier haben mittlerweile über 160 Länder unterzeichnet. Es fehlen zum Beispiel Syrien, Saudi-Arabien, der Sudan und, Sie werden es nicht glauben, Deutschland. Ja, die Bundesrepublik hat als einziges Land in der EU die UN-Charta gegen Korruption nicht ratifiziert. Die Oppositionsparteien im Bundestag versuchten zwar mehrfach einen Vorstoß in diese Richtung, aber die Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP bewegt sich nicht. Man befürchtet offenbar, dass die Regelung die Abgeordneten im Bundestag und in den Landtagen in ihren bisherigen Freiheiten einschränken könnte. Etwa der in Abgeordnetenkreisen verbreitete enge Kontakt mit Vertretern von Industrie und Handel. Die entscheidende Frage ist doch, ab wann kann man von Bestechung und Korruption sprechen? Sind die sehr gut honorierten Vorträge vor Industrievertretern von SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück noch erlaubt? Kann es gestattet sein, dass Rechtsanwälte der Pharmaindustrie an Gesetzestexten mitformulieren? Oder darf der einfache Abgeordnete seine Bankkarte 100 auch zu privaten Zwecken nutzen? Die Affäre Wulff hat gezeigt, dass die Menschen hierzulande problembewusster in Sachen Korruption geworden sind. Ein Skandal ist es nun aber, dass Deutschland sich immer noch nicht an internationalen Standards gegen Korruption und Bestechung orientieren will. Der etwas angestaubte Begriff der Bananenrepublik drängt sich einem geradezu auf. Politik ist sein eigenes Geschäft, sagt Siegfried Kauder, CDU, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages. Einzuwenden ist doch, dass die UNO gerade deshalb die Charta gegen Korruption verabschiedet hat, um die Geschäfte mit der Politik in geregeltere Bahnen zu lenken. Eines ist zumindest sicher. Je länger die Bundesregierung die Ratifizierung der UN-Antikorruptionsregeln hinauszögert, desto größer ist der Schaden an Glaubwürdigkeit in politischer wie ökonomischer Hinsicht. Kein Trost ist es da freilich auch, dass die Organisation Transparency International 1993 ausgerechnet in Berlin gegründet wurde.
Deutschland hat also das Antikorruptionsgesetz der Vereinten Nationen nicht unterschrieben. Zu dem Thema UN-Charta gegen Korruption und Lobbyismus haben die beiden Mikro-Europa-Reporterinnen Sarah Bahadir und Eileen Güler die Meinung von Tübinger Studenten eingeholt.
Wenn nicht alle Staaten zustimmen, ist es nicht so effektiv und die Korruption kann somit nicht bekämpft werden.
Ich denke, dass es schwierig ist, durch ein Gesetz Korruption zu verbieten. Allerdings, dass man natürlich auch vom Gesetzgeber nicht Korruption unbedingt ermöglichen muss.
Deutschland steht dann dafür, dass die Lobbyisten am Markt teilnehmen dürfen. Auf der anderen Seite wird dann eine freie Marktwirtschaft gefördert und die geht verloren, wenn man dieses Gesetz unterschreibt.
Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum Deutschland das nicht unterschrieben hat.
Sie haben eine so große Macht, wenn diese Antikorruptionscharta unterschrieben worden wäre, dann hätten die Lobbyisten aus den Ministerien rausgemusst.
Tu peux bien te perdre et tu peux demain sans rien me dire disparaître. Je sais bien que tu peux nous perdre, toi qui ne veux pas que sur ton chemin on s'arrête. Mais tu vois, je rêve de me perdre. Avec toi, toi, et je cours à ma perte. Si tu n'as rien d'autre pour moi que ça, tu peux bien tout faire pour nous séparer. Plus tu gagnes et plus je perds à t'aimer. Que je n'ai pas, je te laisserai peut-être ce jour-là, ou lasser de tout perdre, je saurai partir loin de toi, toi.
Wollen wir uns einem Land zuwenden, das im Gegensatz zu Deutschland am 9. Dezember 2003 die UN-Konvention gegen Korruption unterschrieben hat, Rumänien. Doch ist dadurch die Korruption aus dem Leben der Menschen verschwunden, Anna?
Nein, das kann man so nicht sagen. Die Korruption im rumänischen Schulsystem zum Beispiel ist ein Zeichen dafür, dass das Antikorruptionsabkommen auch nur auf dem Papier steht. Was Korruption bedeutet, lernt man in Rumänien. So hat unsere Reporterin Christina Ivan herausgefunden, bereits in den frühen Lebensjahren, während der Schulzeit.
In Rumänien ist die Korruption ein großer Stolperstein, gehört laut dem jüngsten Antikorruptionsbericht der EU-Kommission nach wie vor zum Alltag. Klopft Vater Staat an die Tür, greift man in die Tasche, ein alter Reflex. Man besticht, um zu überleben, sei es im Krankenhaus, auf der Zulassungsstelle oder eben in der Schule. Hat man als Schüler zum Beispiel auf dem Gymnasium XY im rumänischen Bukarest eine schlechte Note bekommen oder Angst in Mathematik durchzufallen, sodass eine Wiederholung unumgänglich wäre? Nur kein Stress. Denn wenn es soweit kommen sollte, dann lässt sich das Schulproblem einfach und diskret lösen. Die Eltern wenden sich an den zuständigen Lehrer, dieser bekommt einen Briefumschlag mit ein paar Scheinen zugesteckt oder aber auch nur eine Flasche Whisky. Schon eine Packung Kaffee oder eine Stange Zigaretten, die kleinen Geschenke eben, reichen meist, um den Lehrer in seiner Bewertung gegenüber dem Schüler umzustimmen. Vorausgesetzt, man kann es sich leisten oder man hat Beziehungen. Transparency International hat nun zwar festgestellt, dass sich in Rumänien 2012 das Problem Korruption verglichen mit den Vorjahren leicht abgeschwächt hat. Dennoch lassen sich immer mehr Lehrer an rumänischen Schulen von den Eltern ihrer Schüler bestechen, sei es für sehr gute Noten oder wenn die Versetzung gefährdet ist. Ein Grund ist sicher, dass ein Lehrer mit einem Gehalt von knapp 500 Euro im Monat kaum über die Runden kommen kann, was ihn dann letztlich zum korrupten Verhalten zwingt. Ein Teufelskreis. Pädagogen mit Gewissensbissen agieren nicht offen bestechlich, sondern eher in einer Grauzone. Etwa indem sie den Eltern mitteilen, kommt ihr Sohn nach der Schule in meinen Privatunterricht, dann garantiere ich, werden sich seine Noten verbessern. Für viele Lehrer bedeutet das, nach dem anstrengenden Arbeitstag in der Freizeit weitere 4 bis 6 Stunden Privatunterricht für etwas Extrageld im Portemonnaie. Bis vor kurzem waren vor allem die Prüfer der Abiturienten dafür bekannt, die Hand weit aufzuhalten. Doch die korrupten Zustände bei der Matura gelangten über die Medien an die Öffentlichkeit und die Schulaufsicht musste handeln. Seit 2009 ist schon der Verdacht einer Bestechung strafbar. Lehrer und Prüfer riskieren den Rausschmiss aus dem Dienst. Aber nicht jeder Lehrer ist Teil dieser korrupten Welt. Medienberichten zufolge sagen immer mehr Erzieher Nein, kämpfen gegen Bestechung und Bestechlichkeit im rumänischen System. Dadurch fühlen sich auch die Schüler motiviert, für ihre Erfolge auf ehrliche Art und Weise zu arbeiten. Mit Engagement, Fleiß und Begeisterung für eine irgendwann korruptionsfreie Gesellschaft. Die Anfänge zumindest sind vielversprechend.
Christina Ivan über das korrupte Schulsystem in Rumänien.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Kommen wir jetzt zu unserem Feature als Jahresrückblick 2012. Es geht dabei um Christian Wulff. Vor genau einem Jahr begann der Skandal rund um ihn und sein Amtsverständnis. Die Staatsanwaltschaft ermittelt übrigens immer noch wegen Vorteilsnahme in mehreren Fällen. Wie das alles angefangen hat und wie die Causa Wulff und das Skandalmanagement des ehemaligen Bundespräsidenten im Nachhinein einzuschätzen ist? Mikro-Europa-Reporterin Melanie Seiss hat sich ausführlich damit beschäftigt.
Die Affären des Christian Wulff. Ja, man hatte das Gefühl, sie nehmen überhaupt kein Ende mehr. Zuerst der günstige Hauskredit, dann der Anruf bei der Bild-Zeitung und die kostenlosen Urlaubstrips. Start der Causa Wulff war der 13. Dezember 2011. Da wurde bekannt, dass Christian Wulff im Jahr 2008 von der Frau des Unternehmers Egon Gerkens einen Kredit in Höhe von 500.000 Euro für den Kauf eines Hauses bekommen hat. Zinssatz? Natürlich freundschaftlich, genauer gesagt 4%. Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wenn Christian Wulff nicht 2010 im Landtag gelogen hätte, wäre das sicherlich noch gar kein übermäßig großes Problem geworden. Doch er sagte, es gab keine geschäftlichen Beziehungen zu Gerkens. Tatsache war, der Osnabrücker Unternehmer hatte Wulff, der zu diesem Zeitpunkt noch Ministerpräsident war, auf Auslandsreise begleitet. Mitte Dezember dann die Umschreibung des privaten Kredits zu einem Bankkredit, eine Entschuldigung und zwei Tage vor Weihnachten der Rausschmiss des langjährigen Sprecher und Vertrauten Olaf Gläseker, allerdings ohne offizielle Begründung. Wer aber jetzt glaubt, das war's schon, der irrt. Ein Griff zum Telefonhörer schlug ebenfalls hohe Wellen.
Hallo Kai, hier ist der Christian. Nee, nochmal. Herr Diekmann,
Hier spricht Christian Wulff. Dieser Artikel, den Sie planen, ich möchte Ihnen ja nicht drohen, aber das bedeutet Krieg, Sie miese... Wir wurden irgendwie getrennt. Lassen Sie es mich so formulieren. Für meine Frau und mich ist der Rubikon aber sowas von überschritten. Ja, Schatz, ich sag's ihm. Wulff nochmal. Alea jacta est, Herr Diekmann. Ich versuche hier gerade, auch du, mein Sohn Brutus, mit der Dolchstoßlegende in Verbindung zu bringen. Und dann zeige ich Ihnen, wo der Bartel den Most holt.
Genau, der Anrufbeantworter der Bild-Zeitung. Auch wenn man nie wirklich erfahren hat, was genau er auf dem Band gesagt hatte, ein paar Fetzen erfuhr man dann doch. Wulff drohte am 12. Dezember 2011 dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann, unter anderem mit strafrechtlichen Konsequenzen und kündigte den endgültigen Bruch der bisher so innigen Beziehung an. Grund dafür: Journalisten recherchierten in seiner Vergangenheit und seinem Privatleben. Die Retourkutsche folgte am Tag darauf, da berichtete nämlich die Bild über den Gerkenskredit. Und dann gab's da ja noch die kostenlosen Urlaubstrips, die Wulff umgangssprachlich gesagt das Genick brachen. Der Berliner Filmunternehmer David Grünewoll soll verschiedene Hotelaufenthalte auf Sylt und in München der Wulffs bezahlt haben. Genau gesagt 2714 Euro. Ja, und Urlaub machen ist teuer. Deshalb soll Wulff-Sprecher Gläseker sogar Wulffs erste Frau und seine Tochter in ein Haus nach Spanien, das einem Freund gehörte, mitgenommen haben. Aber der frühere Bundespräsident will davon nichts gewusst haben. An dieser Stelle könnte man noch weitere Dinge aufzählen, die im Nachhinein herausgekommen sind, aber damit nun erstmal genug.
Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Bettina Schausten und ich begrüßen Sie zu einem Gespräch aus gegebenem Anlass mit dem Bundespräsidenten Christian Wulff, der ganz besonders in den letzten Tagen sehr heftig in die Kritik geraten ist.
Die Frage ist doch, welche Rolle haben die Medien bei diesem Skandal, der nach und nach ans Licht kam? Während man im Dezember letzten Jahres oftmals lesen und hören konnte, es sei eine Hetzkampagne gegen Christian Wulff, änderten sich die Meinungen. Auch bei Transparency International, einem Verein, der sich für Transparenz in der Politik einsetzt, war man sich anfangs nicht sicher, wer hier der Gute und wer der Böse ist. Wulff oder die Medien?
Die Vorsitzende von TEI Deutschland hat zunächst, als das in die Medien kam, klargestellt, dass auch der Bundespräsident ein Privatleben hat und dass dieses Privatleben nicht in jeglicher Form transparent gemacht werden sollte. Als allerdings dann Fakten auf den Tisch kamen und Herr Wulff alles unterlassen hat, um die transparent zu machen, im Gegenteil sich auf die vielfältigste Weise ja gewehrt, gesträubt hat, da war es nach den Spielregeln und nach dem Selbstverständnis von TI ein typischer Fall, dass eine wichtige politische Person es an der entsprechenden Transparenz bezüglich seiner Person, auch seines persönlichen Umfeldes, das ja bei einer so wichtigen Person der Öffentlichkeit nicht ausgeklammert werden kann, dass das transparent gemacht werden sollte.
Erzählt Jürgen Westcott. Er beurteilt das Verhalten der Medien selbst so.
Nachdem ich ja den Fall Wulff nicht alleine kommentiert habe, sondern es offensichtlich ein Verhalten ähnlicher Form schon seit vielen Jahren im Rahmen der Politik gibt, kann man natürlich zu der Auffassung kommen, dass die einzige Opposition die Presse ist oder die Medien. Denn es geht ja quer durch alle Parteien. Und insofern sind die Medien natürlich in einer Demokratie unerlässlich. Ob sie in jedem Fall mit ihrer Neugierde und dann vor allem in der Regenbogenpresse natürlich Interesse an den Einzelheiten, familiärer Art und so weiter, so weit gehen sollten, ist eine Ermessensfrage, aber letztlich der Pressefreiheit geschuldet und von daher nicht zu unterbinden. Und ein Glück, dass es in dieser Situation bei Herrn Wulff eben auch so beharrliche Mädchen gab, die ihn dann nicht aufgegeben haben, bis es dann also soweit war.
Je mehr Affären aufgedeckt wurden, desto geringer wurde auch die Akzeptanz der Bevölkerung. Das sagt auch Hanne Detel, akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Medienwissenschaftsprofessor Bernhard Pörksen.
Man kann feststellen, dass Skandale von den Medien oftmals auch benutzt werden, um ihre Verkaufszahlen anzukurbeln. Das kann man auf jeden Fall so bestätigen. Aber in dem Fall ist es so, dass die Medien und die Journalisten auch ihre Arbeit getan haben. Die haben versucht, aufzuklären, was da wirklich an diesen Vorwürfen dran ist. Die haben versucht, nach und nach aufzuarbeiten, welche Vergehen wirklich der Wahrheit entsprechen, welche nur Gerüchte sind. Da haben die Medien wirklich auch Hand in Hand gearbeitet.
Die sogenannte Salamitaktik, diese beherrschte Christian Wulff bestens. Genau das war auch der Fehler, so Hanne Detel weiter. Wulff hätte von vornherein anders reagieren müssen. Eine richtige Konsequenz ist allerdings in diesem Fall relativ schwer.
Man kann eigentlich von drei zentralen Fehlern sprechen. Erstens der Faktor Geschwindigkeit. Da ist es so, dass er nur nach und nach zugegeben hat, was er alles falsch gemacht hat, beziehungsweise nach und nach Journalisten weitere Details aufgedeckt haben. Er hat es dann erst bestätigt und so weiter. Der zweite Punkt ist das Ausmaß an Transparenz, das man herstellt. Und da ist es in der heutigen Zeit wichtig, so schnell wie möglich maximale Transparenz herzustellen, weil die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass nach und nach eben die gesamte Vergangenheit aufgerollt wird. In dem Fall waren eine ganze Reihe sehr guter investigativer Journalisten beteiligt, um herauszufinden, was er alles falsch gemacht hat. Der dritte Punkt ist, dass man seinem Image nicht widersprechen sollte. Als Bundespräsident gilt man als eine sehr glaubwürdige Person und das muss sich auch im Skandalmanagement widerspiegeln. Das heißt, bei ihm war natürlich die Fallhöhe besonders hoch, weil er eben in einer gewissen medialen Zwangsjacke auch steckte. Und in dem Fall kann man dann fast sprechen von einer Grenzüberschreitung zweiter Ordnung, wie das in der Medienwissenschaft auch genannt wird. Das heißt, der Umgang mit dem Skandal führte zu einem weiteren Skandal, also der wurde bei der Bevölkerung auch als skandalös angesehen.
Transparenz, das ist das, für das Jürgen Westcott und der Verein Transparency International einsteht. Und das, was Wulff mit seiner Salamitaktik an den Tag legte, war alles andere. Allerdings auch nicht außergewöhnlich.
Auf jeden Fall ist es so, dass das Spielen mit der Zeit normalerweise ein Fehler ist. Normalerweise ist es das Beste, wirklich sofort maximale Transparenz herzustellen, sich zu entschuldigen, wenn eine Entschuldigung nötig ist und die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Und da hängt es natürlich von der Art des Normverstoßes ab, was die nötigen Konsequenzen sein müssten. Das heißt, in manchen Fällen ist es dann der Rücktritt verbunden mit der Entschuldigung. In anderen Fällen reicht die Entschuldigung und die glaubwürdige Versicherung, dass man solche Sachen in Zukunft nicht mehr machen wird. Ja, in dem Fall kann man darüber diskutieren, was die richtige, sofortige Konsequenz gewesen wäre.
Und wahrscheinlich gerade weil Christian Wulff nicht alles gleich zugab, ergänzten sich die klassischen Medien und das neuere Medium Internet sehr gut. Das Zusammenspiel der beiden war in diesem Fall unaufhaltsam, so Benjamin Reisler von der Firma Click on Media, die als Reputationsmanager zumindest im Internet den Ruf wiederherstellen können.
Grundsätzlich eignen sich aber auch angeblich gut recherchierte Presseartikel zur erheblichen Rufschädigung. Problematischer sind jedoch eher die dadurch entstehenden Diskussionen, Postings, Verbreitungen auf zig dubiosen Webseiten, Eingabe von kritischen Texten in einsteckenden Suchmaschinen zahlreicher Personen etc. Die Masse macht im Internet größere Probleme als ein einziger Medienbericht, den eine Woche später niemanden mehr interessiert. Das Internet vergisst nichts.
Genau das wurde auch Christian Wulff zum Verhängnis, erklärt Hanne Detel, die vom Kontrollverlust der Daten spricht.
Es ist so, dass es generell schwierig ist, die vollkommene Kontrolle über das Image, das man in der Öffentlichkeit hat, zu behalten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass es in dem Fall Wulff so war, dass es nach und nach dieser Kontrollverlust immer mehr zugenommen hat. Und ein ganz besonderes Beispiel, das man da anbringen muss, ist die Mailbox-Nachricht bei dem Chefredakteur Diekmann der Bild-Zeitung. Da hat er den Fehler begangen, dass er wirklich Daten hinterlassen hat. In den Zeiten der Digitalisierung ist es so, dass gerade diese Form von Daten sehr leicht zu verbreiten sind, sehr leicht sich auch manipulieren lassen, sich Fragmente rausnehmen lassen. Das heißt, damit hat er eigentlich das zentrale Dokument des Kontrollverlusts geschaffen.
Ein wichtiger Punkt im digitalen Zeitalter ist auch noch,
dass diese digitalen Daten ganz leicht in einen anderen Kontext verschoben werden können. Das heißt, diese Mailbox-Nachricht hätte ganz einfach im Internet für die breite Öffentlichkeit online gestellt werden können. Das heißt, ursprünglich hat Wulff nur damit den Chefredakteur angesprochen, der Bild-Zeitung, und nicht die breite Öffentlichkeit. Aber eben, es ist sehr, sehr einfach, diesen Kontextwandel herzustellen im digitalen Zeitalter.
Sagt sie weiter. Vor allem die Anrufbeantwortung Antworteransage steht auf der Rangliste der Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte, ganz oben. Und das sollte man als Politiker doch wirklich wissen. Und wenn nicht, dann sollten dies zumindest die Berater. Das Stichwort ist hier Medienstrategie, die bei Christian Wulff fehlte.
Man kann fast sagen, dass in der heutigen Zeit fast jeder Mensch eine Medienstrategie braucht, weil fast jeder Mensch öffentlich auch auftritt in einer gewissen Weise. Sei es in sozialen Netzwerken, sei es auf seinem eigenen Blog. Das heißt, fast jeder braucht diese Medienstrategie oder eben auch in dem Fall Beratung, wenn es darum geht, das Image von sich zu gestalten.
Im Fall Wulff wäre aber möglicherweise das Reputationsmanagement im Dezember 2011, als alles anfing, unmöglich gewesen, schätzt Benjamin Reisle.
Dadurch, dass die Diskussionen ja entflammt sind im Internet, war in dem Moment kaum etwas zu machen. Das Medieninteresse, das war enorm in diesem Fall. Und in diesem Moment dagegen zu steuern, ist nahezu unmöglich. Da kann man erst was machen, wenn das etwas abgeflacht ist. Wenn die Diskussionen nicht mehr so aufgeheizt sind, wenn es nicht jeden Tag 100 neue Themen darüber im Internet gibt, dann kann man gucken, wie hoch der Grad der Schädigung ist und dann versuchen, da entgegenzuwirken. Allerdings dauert das viele Jahre, bis eine solche Schädigung wieder behoben wurde.
Diese Schädigung dauert ja auch noch immer an. Und es stellt sich auch die Frage, ob diese Schädigung jemals wieder in Ordnung gebracht werden kann. Ein Beispiel für ein korrektes Skandalmanagement hat Hanne Detel auch.
Ein klassisches Beispiel ist immer Margot Käßmann, die ja sofort alles zugegeben hat, sofort sich entschuldigt hat und sofort die Konsequenzen gezogen hat und zurückgetreten ist. Manche hätten gesagt, sie hätte das nicht müssen, aber für sie war das die logische Konsequenz. Und das war ein sehr korrektes und sehr souveräner Umgang mit diesem Skandal.
Und ein Beispiel für einen Politiker, der sich gar nichts zu Schulden kommen lassen hat, gibt der Politikberater Michael Spreng.
Es ist nicht ein Urteil jetzt über die politische Klasse. Also die meisten Politiker sind ja anständig. Menschen, die auch einen inneren Kompass haben, was geht und was nicht geht. Ich würde sagen, an der Spitze Frau Merkel, die ist ja wirklich untadelig und gewissermaßen das Gegenbild zu Christian Wulff.
Also, Herr Bundespräsident, Sie wissen, worum es geht. Sie wollen reinen Tisch machen und sich entschuldigen. Sie sagen uns, wie Sie heißen.
Bundespräsident.
Und dass Sie sich von Frau Gerkens 500.000 Euro geliehen und Bildchef Karl Diekmann beschimpft haben und so weiter. Und bitte sehr.
Ja, eben, dass ich Christian Wulff heiße und...
Nein, im ganzen Satz. Ich heiße Christian Wulff.
Ach so. Also, ich heiße Christian Wulff, bin Bundespräsident und habe von Frau Gerkens einen Kredit über 500.000 Euro bekommen. Davon habe ich für mich und meine Frau Bettina ein Einfamilienhaus in Großburg-Wedel gekauft. Und ich mache gern gratis Urlaub bei reichen Freunden. Und neulich habe ich den Bildchef Karl Diekmann auf der Mailbox beschimpft.
Und dafür entschuldigen Sie sich?
Ja, und zwar für meine Frau Bettina. Nee, gleich habe ich's.
Ja?
Für den Kredit von Frau Gerkens.
Nee. Na bitte.
Klappe, Bundespräsident, Entschuldigung, die Erste.
So, Herr Bundespräsident, was wollen Sie dem Volk mitteilen?
Ja, also, ich heiße Christian Wulff, bin Bundespräsident und ich habe mir 500.000 Euro von Herrn Gerkens geliehen. Von dem Geld habe ich mir dann meine Frau Bettina gekauft. Nee, falsch.
War das Geld nicht von Frau Gerkens?
Ja, stimmt. Von Frau Gerkens. Also, nochmal. Ich heiße Christian Wulff, bin Chefredakteur der Bild-Zeitung und ich habe meine Frau Bettina auf der Mailbox beschimpft. Dann habe ich mir 500.000 Euro geliehen für ein Einfamilienhaus. Für mich und Kai Diekmann. Und dafür entschuldige ich mich. War das jetzt gut?
Er hat sich entschuldigt. Das hat sehr lange gedauert. Und darüber sind zumindest die meisten einig, Wulff hat sehr vieles falsch gemacht in Sachen Skandalmanagement. Doch ab wann spricht man eigentlich von einem Skandal? Hanne Detel hat darauf eine Antwort.
In der Wissenschaft wird ein Skandal normalerweise folgendermaßen definiert. Also zuerst der Normverstoß oder der Verstoß gegen gängige Werte und dann als nächstes die Veröffentlichung dessen. Das heißt, dass es normalerweise die klassischen Medien an die Öffentlichkeit bringen. Entweder haben sie darüber von einem Informanten erfahren oder sie haben es selber recherchiert. Und dann im dritten Schritt die Empörung. Das ist der dritte wichtige Teil von Seiten des Publikums, dass sich viele Leute äußern und darüber nicht gerade begeistert sind, was eben da stattgefunden hat.
Wenn man sich das alles im Nachhinein so anhört, weiß man, warum sie aus medienwissenschaftlicher Sicht die Skandale rund um Christian Wulff auch absehen konnte.
Für die Seite der Bevölkerung war es nicht absehbar. Man hat zwar diese ersten Anfangsverdacht gehört, aber man wusste nicht, was eigentlich unter dieser Decke sozusagen darunter steckt. Und von der anderen Seite aus gesehen, von den Journalisten, war es durchaus absehbar, weil eben in bestimmten Kreisen schon recht tief recherchiert wurde. Das heißt, es gab bestimmte Journalisten, investigative Journalisten, die mehr als nur diesen Anfangsverdacht hatten, sondern eben auch schon tiefer eingestiegen sind. Aber es kam eben dann erst nach und nach an die Öffentlichkeit.
Natürlich ist es nicht der erste Skandal eines Politikers, der an die Öffentlichkeit gelangte. Und trotzdem fragt man sich doch als Bürger, ob man solche Skandale nicht vermeiden kann. Doch ohne Fehltritt scheint es schwer zu sein für viele.
Es spielt natürlich eine Rolle, über welchen Zeitraum hinweg jemand Fehler begangen hat. Wenn es eine einmalige Sache war, dann kann man das viel eher als ein Versehen oder als eine schlechte Entscheidung, eine emotionale Reaktion oder wie man es auch immer beschreiben war, darstellen. In dem Fall ist es schwierig, das als einmalige Sache abzustempeln oder abzutun. Das macht es schwierig, wenn man über Jahre hinweg immer wieder Fehler, zumindest in den Augen der Menschen, Fehler begangen hat. Dies rechtlich einzuschätzen, ist es ja die nächste Frage.
Erklärt Hanne Detel und?
Wenn man den schwarzen Fleck sucht, würde man auch was finden. Aber da unterscheiden sich Politiker natürlich, ist das Ausmaß unterschiedlich groß. Und dementsprechend ist dann auch der Skandal unterschiedlich groß und die Konsequenzen, die dem folgen müssen. Wenn man sich den Nachfolger von Christian Wulff, Herrn Gauck, anguckt, da sieht man auch, dass innerhalb von kürzester Zeit einige dieser schwarzen Punkte in seiner Biografie recherchiert wurden. Aber es hat nicht gereicht, um ihn grundsätzlich zu schaden, dass er dieses Amt gar nicht erst hätte antreten können. Das heißt, es kommt immer auch auf die Menge drauf an, was zusammenkommt. Und natürlich, und das muss man auch sehen, auf den Grad der Skandalisierung, der von den Medien betrieben wird.
Aber auch die ethischen Standards scheinen bei Politikern anders zu sein als in der Bevölkerung, sagt Jürgen Westcott. Und deshalb sind seiner Meinung nach Skandale nicht immer zu vermeiden.
Ich bin weit entfernt davon, alle Politiker jetzt da über einen Kamm zu scheren und, sag mal, der Korruption oder des unethischen Verhaltens zu bezichtigen. Das wäre sicher vollkommen falsch. Da gibt es sicher sehr, sehr viele ehrenwerte Personen. Aber ich glaube, die politischen Institutionen und ihre Beschäftigung mit sich selbst und die Tatsache, dass der Kontakt mit dem Bürger wahrscheinlich mit zunehmendem politischen Agieren immer mehr verloren geht. Ich glaube, dass das dazu führt, dass dieses Empfinden, was kann ich noch tolerieren oder was kann ich mir noch leisten oder wo muss ich aufhören, was darf ich nicht mehr tolerieren, dass dieses Empfinden verloren geht. Und wenn man natürlich in so einer Gruppierung lebt, wo eben inzwischen die ethischen Standards eben nicht so hoch gesetzt werden, dann ist die Versuchung natürlich sehr groß für viele, die unter anderen Rahmenbedingungen möglicherweise sehr viel fairer und korrekter handeln würden. Also nicht die Politik insgesamt und nicht alle Politiker, aber dieser Unterschied zwischen dem Handeln in Verantwortung für die eigene Person zum Beispiel und für die eigene Familie einerseits und dem Handeln für die Allgemeinheit.
Wenn man den Politikern aber besser auf die Finger schauen könnte, dann wäre das alles möglicherweise gar nicht so weit gekommen. Das Verhalten, das man in der Politik gerade was Korruption angeht an den Tag legt, kann und will Jürgen Westcott nicht verstehen. Und deshalb gibt es eine ganz klare Forderung von seitens Transparency International an die Politik.
Eine größere Aufgeschlossenheit und eine größere Bereitschaft zur Transparenz. Und man muss auch sagen, ein natürlicheres und ungezwungeneres Demokratieverständnis. Denn offensichtlich ist die, ich will nicht sagen, politische Kaste, aber sind die politischen Zirkel auch durch die Welt, in der sie leben, inzwischen weit entfernt von diesem gesunden Menschenverstand, den der normale Bürger hat. Und insofern erwarten sie auch, dass für sie Regeln gelten, die dem Normalbürger nicht zustehen. Und das kann natürlich in einer Demokratie nicht sein.
Es stehen sehr viele Forderungen im Raum. Keine Korruption, mehr Transparenz. Das wird von vielen Seiten von Politikern verlangt. Möglicherweise genau deshalb kann auch die Causa Wulff durchaus als positiv bezeichnet werden, sagt Hanne Detel.
Aus Sicht von Christian Wulff natürlich nicht. Aber eine gesellschaftliche Funktion kann so einen Skandal natürlich schon haben. Nämlich die, dass man sich über Normen verständigt. In dem Fall hat man darüber diskutiert, was darf sich eigentlich ein Politiker leisten. Viele haben gesagt, natürlich ist es schwierig für Politiker, gar nichts falsch zu machen und wo sind genau die Grenzen. Aber die meisten haben auch gesagt, das, was er gemacht hat, ist zu viel. Das heißt, man kann genau über diesen Graubereich, man kann über diese Grenze sprechen. Ab wann sind es wirklich Normverstöße? Bis wann ist es noch tolerierbar? Und genau dieser Bereich ist ein Vorteil, den man in Skandalen auch sehen kann. Nämlich, dass diese Diskussion und Debatte nicht nur innerhalb von kleinen Kreisen, sondern in der gesamten Gesellschaft zustande kommt.
An dieser Stelle könnte man nun ja auch einmal Christian Wulff zu Wort kommen lassen. Was sagt Christian Wulff zu all den Vorwürfen und vor allem dazu, dass seine Affäre durchaus etwas Positives gehabt hat?
Sehr geehrte Frau Seis, haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider muss ich Ihnen allerdings mitteilen, dass Herr Wulff derzeit keine Interviews gibt. Mit freundlichen Grüßen.
Naja gut, dann eben nicht. Sehr schade. Persönlich äußert er sich ja sowieso sehr selten. Nachdem er seinen Sprecher rausgeschmissen hatte, sprach meistens sein Anwalt. Aber bei seiner Rücktrittsrede konnte man dann ja doch noch ein paar Sätze von ihm hören.
Die Entwicklung der vergangenen Tage und Wochen hat gezeigt, dass dieses Vertrauen und damit meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen und nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig ist. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen.
Ein Rücktritt, der für Unverständnis in der Bevölkerung sorgte. Denn er nimmt auch in diesem Fall wieder alles mit, was geht.
Er will halt alles haben. Und es fängt mit dem Ehrensold an. Dadurch, dass ihm der Ehrensold gewährt wurde, was ja auch umstritten ist, politisch auf jeden Fall, rechtlich auch, war alles andere die Folgeerscheinung. Dann steht ihm auch das Büro zu und Fahrer, Leibwächter, Sekretärin und dann auch dieser Zapfenstreich. Also es fing mit der Entscheidung an, ihm diesen Ehrensold zu gewähren. Und daraus ergab sich dann diese Kette der Peinlichkeit.
Sagte Michael Spreng bei N24. Am 8. März 2012, am Tag des Zapfenstreichs. Nach den ganzen Skandalen, die Christian Wulff vor und während seiner Amtszeit hatte, war das allerdings eine peinliche Veranstaltung.
Ich glaube, es ist eine peinliche Veranstaltung für alle Beteiligten. Also für ihn selbst, dass er nicht die Größe hatte, darauf zu verzichten und jetzt diese demütigenden Absagen hinnehmen muss. Für Frau Merkel und das Kabinett, die dorthin gehen, die an dieser Farce teilnehmen müssen. Und natürlich auch für die Zuschauer und für die Bürger, die nicht verstehen können, dass ein Mann, der unehrenhaft zurücktreten musste, jetzt in dieser Form geehrt wird.
Abschließend ist bei diesem Thema der Causa Wulff und dem Skandalmanagement noch Folgendes zu sagen. Was übrig bleibt von dieser kürzesten Amtszeit, die je ein Bundespräsident ausfüllte, ist wahrscheinlich die Erinnerung an diese lange Affäre. Und für Christian Wulff hat das natürlich Konsequenzen.
Bei Wulff wird es schwierig aus zwei Gründen. Einmal, weil das Vergehen so groß war und man eben nicht glaubt, dass er sich wirklich ändern könnte als normaler Mensch in der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite das Skandalmanagement eben als desaströs angesehen wurde. In anderen Fällen, wenn das Vergehen nicht ganz so groß war und wenn ein richtiges Skandalmanagement gewählt wurde, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man irgendwann wiederkommen kann und sich sozusagen rehabilitiert hat.
Und auch Michael Spreng sieht schwarz für die Zukunft Wulffs.
Auf lange, lange Zeit nicht. Das ist jetzt im kollektiven Gedächtnis der Politik und der Bevölkerung eingebrannt, dieser Skandal. Es wird eine sehr lange Zeit brauchen, aber die wird ihm ja mit 200.000 Euro im Jahr versüßt.
Genau, Geld hat er ja nun genug. Denn er bekommt vollen Ehrensold des Bundespräsidenten in Höhe von 199.000 Euro. Und seit August gab es im Zuge einer allgemeinen Gehaltserhöhung 18.000 Euro drauf. Man sagt ja, aus Fehlern lernt man. Nur ob man aus Fehlern, die so gut bezahlt werden, lernt, das wage ich zu bezweifeln.
Die Causa Wulff, ein Feature von Melanie Seis.
Is this it?
Das war Radio Mikroeuropa mit der Dezember-Sendung zum Thema Lobbyismus und Korruption.
Wir wünschen euch für morgen einen schönen Jahresausklang und alles Gute für das neue Jahr. Wir hoffen, dass ihr auch 2013 wieder dabei seid. Unsere nächste Sendung am 27. Januar dreht sich rund um das Thema Hauptsache billig.
An den Reglern saß wie immer Oliver Lichtwald. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Informationen zu unserer heutigen Musik findet ihr auf unserer Homepage und auf der Homepage der Universitätsbibliothek Tübingen. Jetzt gleich kommt das Uniforum mit Salam Said und der arabischen Wirtschaftsintegration. Vom Mikrofon verabschieden sich Anna Dudenhausen
und Elisa Schwarz.